Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen aus unserem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks hier mitten im Berliner Regierungsviertel. Das ist Folge 86 unseres Politik-Podcasts. Wir haben heute einen Gast, einen Kollegen aus München zugeschaltet. Tobi, vielleicht magst du dich selbst kurz vorstellen, unser Landeskorrespondent in München.
Ja, hallo, Tobias Krone. Ich bin seit 2,5 Jahren mit Michael Watzke zusammen, der Bayern-Korrespondent und auch immer mal wieder in Bierzelten und natürlich gestern in Passau unterwegs bei der CSU auf dem politischen Aschermittwoch.
Und hier bei mir im Studio sitzen noch
Panayotis Gavrilis
und Stefan Detjen, der gestern in Demmin war und sich da die Aschermittwochsrede von Annegret Kramp-Karrenbauer angeschaut hat.
Und ich, das sei der Vollständigkeit halber noch erwähnt, bin Barbara Schmidt-Matern. Am Aschermittwoch ist gar nichts vorbei, können wir, glaube ich, heute am Donnerstag sagen. Seitdem Annegret Kramp-Karrenbauer bei dem Stockacher Narrengericht über Toiletten und das dritte Geschlecht einen Karnevalswitz gemacht hat, diskutieren nicht nur wir hier und die Twitter-Gemeinde und die Medien überhaupt über die Frage, ob was im Karneval erlaubt ist und was nicht, sondern wir wollen, glaube ich, in den kommenden 20 Minuten uns hier zusammen auch mal fragen, was ist das eigentlich mit Humor und den Frauen? Das Ganze natürlich einen Tag vor dem Internationalen Frauentag. Also wir sind heute am Donnerstag sozusagen am Tag zwischen den Tagen. Stefan, erste Frage an dich. Fandst du das, was Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, vielleicht sollten wir das Zitat als solches einfach auch noch mal nennen. Also das Zitat heißt, diese Toiletten für das dritte Geschlecht, das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist die Toilette.
Ja, jetzt sind wir schon mitten in dem Thema, das wir hier auch heftig diskutiert haben. Ja, in der Tat, das war sozusagen der, man mag es Witz nennen, die Pointe, die sie setzen wollte in dieser Stockacher Rede. Und man kann das ja im Grunde nur erzählen, wie wir das erlebt haben. Mich hat das am letzten Wochenende, kam mir das zu Ohren, die Rede wurde ja schon am 28. Februar gehalten. Uns hat das mit Verspätung erreicht. Wir haben dann am Montagmorgen zum ersten Mal hier im Hauptstadtstudio darüber diskutiert, als das zum politischen Diskussionsthema wurde. Da gab es Proteste des Lesben- und Schwulenverbandes und des SPD-Generalsekretärs. Und ich gehörte zu denen, die hier im Hauptstadtstudio am Morgen sofort gesagt haben, das ist kein Thema, damit will ich mich nicht beschäftigen. Das ist eine Fasnachtsrede, ich bin Kölner, eine Karnevalsrede gewesen, ich weiß, was Büttenreden sind. Ich hatte das Gefühl, das gibt eine künstliche Erregung. Mit sowas muss man sich, wo wir wirklich wichtigere Themen in der Welt haben, nicht beschäftigen. Wir haben das dann auch durchgehalten. Also wir haben hier aus dem Hauptstadtstudio nicht berichtet den ganzen Montag, haben das auch den Kollegen in unseren Redaktionen erzählt, haben gesagt, wir wollen uns daran nicht beteiligen. Das sind so aufgebauschte, künstlich aufgebauschte Diskussionen, die nicht die Relevanz haben von Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen.
Ich fühle mich da übrigens sofort an Robert Habeck erinnert, der unter anderem aus diesem Grund auch bei Twitter ausgestiegen ist, weil er gesagt hat, ich will genau diese Art von aufgeregter, nervöser Debatte, wo schnell Dinge rausgeschossen werden, das in dieser Art nicht mehr so als Diskussionsgrundlage.
Ich fand das übrigens, ich war einer der wenigen, wenn ich das noch ergänzen darf, die gesagt haben, ich finde es falsch. Ich hätte mehr darüber berichtet, weil ich gerade, kann ich offen gestehen, ich bin jetzt kein Karnevalstyp, bin jetzt nicht gleich deswegen humorlos, aber ich fand dieses Zitat von Annegret Kramp-Karrenbauer, das viele danach ja auch und sie selbst ja auch dann in ihrer politischen Aschermittwochsrede als aus dem Zusammenhang gerissen auch bezeichnet hatte, ich fand das zum Teil verletzend. Sie hat dort ein Männerbild gezeichnet. Also sie hat ja auch gesagt, guckt euch die Männer von heute an, Latte Macchiato-Fraktion. Und ich fand die Aufregung von den Lesben- und Schwulenverbänden zu Recht. Ich fand auch die Empörung auf Twitter zu Recht, weil die Grenze des Humors und worüber gelacht werden kann. Ich finde, man muss immer gucken, wer erzählt diesen Witz, und das ist die neue CDU-Vorsitzende. Und ich finde, sie hat sich da belustigt auf Kosten einer Minderheit, auch wenn es vielleicht 80.000 Menschen sind, die, so wird es geschätzt, die sich dem Intersexuellen, also die intersexuell sind oder eben auch Transmenschen, wie auch immer. Es gibt einfach in der Realität da draußen Leute, die haben ein Problem, entweder auf die eine Toilette zu gehen oder auf die andere. Und diese Leute wurden da verletzt. Und ich finde, man muss ganz deutlich aufpassen.
Wurden sie das denn eigentlich, Panayotis? Das ist ja die Frage. Das fällt mir auch so auf von dieser ganzen Diskussion. Dass, Stefan, du hast es schon gesagt, dass natürlich der Lesben- und Schwulenverband sich zu Wort gemeldet hat. Aber die es tatsächlich betrifft, von denen kommt doch jetzt gar nicht der lauteste Aufschrei. Naja, sondern sind es nicht auch Interessengruppen? Ich glaube, die Frage muss man ja zumindest stellen können, die sowieso in der neuen Parteivorsitzenden jemanden wittern, der ein Problem hat mit moderner Gesellschaftspolitik, AKK, die sich deutlich gegen die Homo-Ehe, deutlicher jedenfalls als Angela Merkel dagegen ausgesprochen hat. Und ist das nicht jetzt eine willkommene Vorlage, einen Spaß im Karneval zu nehmen, um diese Debatte anzuzetteln?
Ich weiß nicht, ich habe immer den Karneval so verstanden, dass ich das so wahrgenommen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach auch ein Teil einer Minderheit bin. Ich weiß, wie es ist, auch angegriffen zu werden. Und ich finde das sozusagen in einem breiten Konsens oder in einer breiten Gesellschaft, dass die Mehrheit, die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die sozusagen sich darüber amüsiert, über Minderheiten, damit kann ich halt nichts anfangen. Und ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob ein Witz zum Beispiel jemand aus einer Minderheit über sich selbst sich lustig macht. Es gibt Kabarettisten mit Migrationsgeschichte. Ja, dann ist es ein Unterschied, wer den Witz macht. Und ich fand jetzt, Kram Karrenbau hat ja in der politischen Aschermittwochsrede gesagt, wir sind verkrampft, wir sind das verkrampfteste Land der Welt, so sinngemäß. Ich kann das nicht teilen, das hat mit Verkrampfung nichts zu tun. Und ich fand sozusagen, wie wir damit umgegangen sind, vielleicht kann man das noch sagen. Also ich fand das sozusagen durchaus relevant, weil ich finde, dass eine CDU-Vorsitzende, egal was für eine Haltung sie hat, sie muss sozusagen, sie muss wissen, auch wenn sie so etwas in einen Witzform verpackt, dass das eine Reaktion hervorrufen wird.
Ja, ich finde, was Witze angeht, Panayotis, gebe ich dir in allem recht. Man macht sich nicht über Minderheiten lustig. Der Karneval ist ein Forum, in dem man gegen die Herrschenden sich über die Herrschenden mokiert, gerade nicht über Minderheiten. Es gibt Grenzen des akzeptablen, des sozial akzeptablen Humors. Ich stimme dir in allem völlig zu. Meine Kritik bezog sich darauf und meine Haltung am Montag bezog sich darauf, was wir im Deutschlandfunk in den politischen Informationssendungen an Relevanzen setzen. Und ich fand die Diskussion, die sich da abzeichnete am Montag, der SPD-Generalsekretär kritisiert, auch die Tatsache, dass der Lesben- und Schwulenverband diskutiert, mir war das zu durchschaubar und ging das zu sehr in Richtung einer aufgepeitschten Erregungsdemokratie. Ich finde,
ich würde auch sagen, dass das war eine gewisse, da ist eine gewisse Hysterie. Auch hier aus Bayern spürt man, muss man jetzt bei dieser Frage mitmachen, muss man sich an dieser Debatte beteiligen? Und ich würde auch sagen, das wäre eigentlich eine ganz künstliche Reaktion gewesen auf einen sehr, sehr schlechten Witz. Also da habe ich mir auch am Anfang gedacht, also wenn es keinen besseren Witz mehr über dieses Thema gibt, dann muss man sich ja vielleicht auch nicht aufregen oder sogar fremdschämen über diese CDU-Vorsitzende. Ja. Aber am Ende hat sich ja sogar intern, also aus der CDU heraus, die Interessensgruppe der Lesben und Schwulen, die haben sich gemeldet und dann wurde eine Debatte draus. Und dann kann man eben sagen, okay, gesellschaftlich ist dieses Thema eben schon viel zu tief verankert, als dass man das noch so einfach aufs Spiel setzen könnte. Und das hat Frau Kamm-Karrenbauer, glaube ich, gespürt.
Ja, bloß nochmal, ich glaube, diese Debatte am Montag, so wie wir sie am Montag gesehen haben, eine isolierte Äußerung, die Reaktion drauf, die Erregungsmaschine wird angeworfen, das war mir zu kurz Taktik. Wir haben dann auch, es gab ja auch bei uns eine Entwicklung, ich habe mir dann am Tag drauf, habe ich mir in der Mediathek den ganzen Auftritt von Kram-Karrenbauer bei diesem Stockerner Narrengericht angeschaut. Und das hat sie ja gestern auch, wie ich finde, vollkommen zu Recht gesagt. Man muss auch das im Kontext sehen. Diese Veranstaltung ist eine karnevalistische Gerichtssitzung, eine Tradition aus dem 14. Jahrhundert. Da wird ein Politiker, das ist die klassische Karnevals-Fastnachtsgete, wird auf die Anklagebank gesetzt. Kram-Karrenbauer hat sich auf dieses Spiel eingelassen, kommt da rein, symbolisch gefesselt, wird angeklagt. Ähm, äh, der, der Übernahme des Betreibens der Weiberherrschaft und der Verführung von Minderjährigen, weil sie den Paul Ziemiak beim Parteitag im Dezember auf der Tanzfläche abgeschleppt und zum Generalsekretär gemacht hat. Das fand ich noch ganz lustig. Aber ihre Rolle war dann, eine Verteidigungsrede zu halten als Angeklagte in diesem närrischen Prozess. Und das fand ich wieder aus zwei Gründen im Grunde bemerkenswert. Der eine war, diese Rede war durchgehend eine Rede gegen Machos. Sie hat das gestern auf ihrer Rede gesagt und ich fand auch, das war mein erster Eindruck, als ich das Ganze gesehen habe. In diesem Zusammenhang, sie sagt, sie greift an Trump, Putin, die Männer dieses Karnevalsvereins, die da über sie Gericht sitzen, reine Männerriege. Sie greift an die eigenen Parteifreunde, den Andenpakt in der CDU. Sie mokiert sich über Söder als einen, der im Wahlkampf den strammen Maxe macht und große Muskeln spielen lässt. Und als er erkennt in der Wahl, dass das nicht funktioniert, sich jetzt als Bienenschützer hinstellt. Das brandmarkt sie als unglaubwürdig. Und in dem Kontext kommt dann, schaut, was aus den Machos geworden ist.
Aber macht es den Satz Pinkel besser? Hm.
Ja, bloß es ist immer noch am Ende, ist das in Karneval. Einer Karnevalsrede. Ich bin in Köln groß geworden. Ja. Ich weiß, was Karneval
man
ist.
Muss
und ich verstehe den Reflex zu sagen, wo ziehen wir denn da die Grenzen?
Man muss über sich selbst lachen können. Erst
aber sie lacht ja nicht über sich selbst, sondern sie lacht über andere Menschen. Mit diesen
Äußerungen. Ja, sie lacht über starke Männer. Und dann kann man, ich würde ja sogar zustimmen, der Witz ist an der Stelle, ich hätte ihn dir auch aus dem Redemanuskript rausgestrichen, weil er mindestens missverständlich ist, aber er lohnt diese Erregung nicht. Und am Ende, finde ich, ist dann die Erregung das Thema. Und das hat sich Kramp-Karrenbauer gestern natürlich zunutze gemacht. Und damit hat sie jedenfalls die eigene Partei erstmal hinter sich gerockt.
Also ich glaube, Stefan, du hast eben schon was angesprochen. Da kommen wir eigentlich hin, was des Pudels Kern ist. Nämlich eine Frage, um welche Haltung geht es da bei der neuen Parteivorsitzenden? Ich finde, in dieser Debatte spiegelt sich auch ganz, ganz doll, dass offenbar große Teile der CDU, aber auch über die CDU hinaus, eben immer noch nicht genau wissen, mit wem haben sie es jetzt eigentlich zu tun? Wer ist diese neue Parteivorsitzende eigentlich, was ihre Haltungen und Einstellungen angeht? Bei Angela Merkel weiß man das natürlich nach 16 Jahren. Und ich finde noch bemerkenswert einen Satz, den sie wohl gestern dann gesagt hat in Reaktion auf ihre Rede beim Stockacher Narrengericht. Jeder solle nach seiner Fasson glücklich werden. Wir in der CDU schreiben niemanden vor, wie er zu leben hat. Und da fällt mir sofort die Ehe für alle ein, die Annegret Kramp-Karrenbauer ja eher kritisch beurteilt. Und dann denke ich, Moment, das finde ich jetzt schon widersprüchlich, zu sagen, wir als CDU sagen niemanden, wie er glücklich zu werden hat. Sondern das ist aus meiner Sicht schon die Partei, die es immer noch mehr vorschreiben will, als es andere Parteien tun. Aber das sind doch die interessanten Fragen und nicht, ob ein Witz nun wirklich ein Witz im Karneval gewesen ist oder nicht.
Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, letztendlich hat dieser Satz viel, viel mehr. Also ich finde, Kramp-Karrenbauer hat eigentlich eine Maske aufgesetzt, sich sozusagen in eine Rolle begeben, aber hat eigentlich gleichzeitig auch die Maske fallen gelassen, eigentlich auch gezeigt, wie sie gerade über diese sensiblen Themen Intersexualität, Trans und Homosexualität.
Das glaube ich ehrlich gesagt nie
und nimmer. Karnevalsrede. Also es gibt wirklich, wir wissen, wenn wir beurteilen wollen, wie die CDU-Vorsitzende über Homosexuelle, über Intersexuelle denkt, dann sollen wir sie auf dem politischen Forum messen und nicht an mehr oder weniger geglückten Karnevalswitzen.
Karneval ist doch auch, klär mich auf, ist doch politisch. Also wenn
wir sind ja hier in den Medien. Also es wird ja ausgestrahlt. Frau Kramp-Karrenbauer wusste ja ganz klar, dass das medial dann auch bekannt werden wird. Deshalb kann ich dieses Argument nicht so ganz nachvollziehen.
Also dann kann ich ja bei, wenn Karneval ist, kann ich dann ja alles sagen. Das ist halt die Frage, wer definiert diese Grenze? Mich würde vielleicht nochmal ganz kurz interessieren, Tobi, wie hat es die jetzt auch in Bezug auf den politischen Aschermittwoch? Du warst ja in Passau, hast dir das Ganze von der CSU angeschaut. War das Thema überhaupt? Hat man das aufgegriffen?
Nee, aber interessant jetzt auch bei unserer Diskussion, Frau Kramp-Karrenbauer wird allgemein eben als eine große Chance eines konservativen Neuanfangs betrachtet. Also das hat Söder gestern ganz klar gesagt und mit ihr in Verbindung und mit dem Lob auch für sie in Verbindung dann auch gesagt. 2015 inklusive dieser Streitereien danach, das wird sich mit uns beiden nicht wiederholen. Das heißt also, man ist sich grundsätzlich einig. Man muss sich ja auch überlegen, die CSU versucht gerade wieder so ein bisschen dieses Volkspartei-Image zurückzugewinnen, hat sich also gestern ja politisch höchst korrekt verhalten. Da waren jetzt keine Scherze dabei, die wirklich über die Stränge geschlagen wären. Ganz im Gegenteil, Manfred Weber hat sogar eine sehr, sehr pro-europäische Rede gehalten. Und ich denke, auf diese konkreten ja, Geschichten und Diskussionen, da versucht man eben gerade dort nicht einzugehen. Das ist genauso mit dem Thema Orbán und die EVP. Da fiel ja gestern auch in der Rede offiziell gar kein Wort von Manfred Weber. Man versucht also diese ja, strittigen Themen zu umschiffen und wieder so ein bisschen Schönwetterpartei zu werden. Und das ist zumindest gestern ganz gut gelungen, aber grundsätzlich ist man sich total einig, diese Kramp-Karrenbauer, das ist eine Chance für diese neue Zusammenarbeit und für einen neuen Konservatismus. Und ich glaube, das hat Frau Kramp-Karrenbauer natürlich jetzt nochmal total unterstrichen.
Ich würde gerne nochmal ein bisschen von der CDU-Vorsitzenden wegkommen. Und da wir alle ja verschiedene Aschermittwochsreden uns angehört haben, Stefan, du warst zum Beispiel in Termin und hast dir, jetzt sind wir schon wieder bei Kramp-Karrenbauer. Aber ich würde gern mal auf die anderen gucken und einfach auf diese Tradition des politischen Aschermittwochs und die Frage stellen, ob diese Tradition überhaupt noch lebendig ist oder ob wir eben zunehmend nach 20, 30 Jahren alte Strauß-Töne einspielen müssen, um uns in dem Gefühl zu wiegen, was eigentlich eine politische Aschermittwochsrede sein soll oder wie sie mal war, aber in der Gegenwart im Grunde dieses Salz in der Suppe längst verloren gegangen ist.
Also ich habe mir auf dem Weg nach Demmin, habe ich mir große Teile der Passauer Veranstaltung angeschaut und ich habe das früher selber in Passau mal erlebt. Ich war da zu Stoiber-Zeiten noch und da war die CDU gestern in Demmin viel mehr CSU als die CSU gestern bei sich selber war, da mit dieser Weber-Rede. Tobi, du hast das erzählt. Ich würde nur noch eines sagen, das finde ich, muss man schon noch sagen, die sollen sich mal nicht täuschen in der Kramp-Karrenbauer. Ich glaube, wenn man die jetzt so einfach als konservativ labelt, dann geht man ja auch ein Stück auf den Leim. Die bespielt jetzt natürlich ganz gezielt die Teile der eigenen Partei, die hinter Merz standen, die hinter Spahn standen in dem Kandidatenwettlauf, die bindet die jetzt ein, die holt die ab. Dafür war diese Aschermittwochs, diese Karnevalsdiskussion eine prächtige Vorlage, die sie wunderbar genutzt hat. Ansonsten, glaube ich, ist das eine politisch ausgesprochen pragmatische Frau. Die hat sich in der ganzen Flüchtlingsdebatte nie hinter den Karren der CSU spannen lassen, sondern hat da ihr ganz eigenes Ding gedreht, hat sich von der Merkel-Kritik, auch als sie in der CDU dann bei Klöckner und im baden-württembergischen Landtagswahlkampf en vogue war, hat sie sich ferngehalten. Man kann Reden von ihr hören, wo sie eine flammende Befürworterin der Quote für Frauen bis hin zur Sympathie für die Paritätsdiskussion ist. Also die passt in kein einfaches konservatives Label. Es kommt ihr aber innerparteilich total zu Pass, wenn sie als konservativ gelabelt wird.
Aber da muss ich dann doch einhaken, weil mir spontan einfallen das Thema Klimaschutz, auch Klimaschutzgesetz, das Thema Mobilität, die Frage Migration und Asyl, wie gehen wir künftig damit um? Gerade bei nach dieser Migrationswerkstatt, die Union jetzt kürzlich abgehalten hat, hab doch ich und wahrscheinlich viele andere auch den Eindruck gewonnen, hups, gibt es da jetzt einen gewissen Rechtsruck in der Union? Und was hat Kramp-Karrenbauer damit zu tun? Und wenn wir jetzt in Zukunft immer nur sagen, das muss sie ja tun, um die enttäuschten Merz-Anhänger einzubinden, dann muss ich sagen, da zahlt sie einen ganz schön hohen Preis.
Naja, das ist völlig richtig. Die Beobachtung, das, was da bei diesem Migrationspapier rausgekommen ist, das dann auf eine eigentümliche Weise nach dieser Veranstaltung, nach diesem sogenannten Werkstattgespräch, auf einmal kursierte, das hat auch viele in der Partei selbst verwundert, wie scharf das geworden ist in der Profilierung. Und in der Tat betreibt Annegret Kramp-Karrenbauer eine Profilierung der Partei ins konservative Lager hinein im Augenblick. Das ist aber die einzige Manövriermasse, die sie im Augenblick auch hat, weil der ganze Rest, ja, anders kann sie sich ja im Moment gar nicht von Merkel abgrenzen und die Eigenständigkeit, die sie der Partei auch versprochen hat, einlösen.
Das sehe ich eigentlich anders. Ich meine, der konservative Part, der wird seit längerem schon von der Unionsfraktion übernommen. Bei Angela Merkel wusste man ja in den letzten Jahren einfach nicht mehr so genau, wofür steht sie eigentlich in wesentlichen Fragen. Also ich nenne dann nochmal das Beispiel Klimaschutz. Von der Klimakanzlerin ist ja nicht mehr viel übrig.
Das ist aber auch bei Merkel eben. Das ist bei Merkel so. Also,
das ist bei Merkel so.
Merkel selber genau. Ihre Position beraubt, die sie da mal hatte.
Aber die Bundestagsfraktion der Union im Bundestag, die hat auch jetzt wieder bei der Debatte um dieses Klimaschutzgesetz eine ganz klare Positionierung, eher dagegen, eher konservativ. Es ist eine ganz wichtige Frage, glaube ich, die unglaublich viele Leute draußen umtreibt. Wir haben jeden Freitag Tausende von Schülern, die auf die Straße gehen. Nächste Woche soll es weltweite Demonstrationen geben. Ich kann mich bisher nicht entsinnen, Wesentliches von Frau Kramp-Karrenbauer zu diesem Thema gehört zu haben.
Ja klar, die spielen, also sieh es mal als ein Spiel mit verteilten Rollen. Die Kanzlerin stellt sich im Podcast hin und findet die Schüler super.
Genau.
Sagt kein Wort dazu, dass das Schulschwänzen ist. Stellt sich hinter die und lässt Kramp-Karrenbauer den Raum, die Flanke nach rechts hin zu schließen. Und die CSU, das hat Tobi ja eben geschildert, das müsstest du nochmal ergänzen, Tobi, die CDU, die CSU, nach meinem Eindruck, ich weiß nicht, wie du das jetzt nach Passau siehst, Tobi, ist nach wie vor auf dem Trip, dass sie gelernt hat, der Verschärfungskurs der ersten Hälfte des Jahres 2018 hat ihnen nichts gebracht. Sie arrondieren jetzt, sie versuchen wieder im bürgerlichen Lager, im gemäßigten Lager, die verloren gegangenen Leute einzubinden.
So. Absolut, absolut. Also das ist nicht nur eine Erkenntnis jetzt aus diesem doch relativ bürgerlich-zivilen Passauer Stammtisch, sondern auch die Tage oder Wochen davor. Es geht hier in Bayern um ein Bienenvolksbegehren, hinter dem 84% der Bayern stehen. Da muss sich also die CSU sehr, sehr stark auf die Umweltschutzseite schlagen. Und das tut sie ja seit dieser Wahl auch. Also man versucht hier tatsächlich bei den Grünen auch wieder Wähler sozusagen wegzulocken ins konservative Lager.
Ist das denn glaubwürdig aus deiner Sicht, Tobi, dieser Schwenk der CSU?
Also er ist bisher noch überhaupt nicht glaubwürdig, weil ja noch nichts Großes passiert ist. Die CSU wollte jetzt im Landtag in den letzten Wochen noch ganz schnell zusammen mit den Freien Wählern, ihren neuen Koalitionspartnern, eine bayerische Verfassungsänderung durchdrücken, und zwar für den Klimaschutz. Die Grünen und die SPD waren strikt dagegen, weil sie gesagt haben, natürlich sind wir für eine Verfassungsänderung zugunsten des Klimaschutzes, aber es müssen einfach konkrete Maßnahmen kommen. Deshalb kann man sagen, okay, das sind bisher alles Lippenbekenntnisse. Jetzt wird es in den nächsten Wochen interessant, wie die CSU mit diesen Volksbegehren umgeht. Da gibt es ja runde Tische. Man versucht da irgendwie so eine Einigung zu herbeizuführen. Noch kann die ÖDP, die dieses Volksbegehren ja initiiert hat, eine Mini-Partei in Bayern, wirklich der CSU auf der Nase rumtanzen. Also da muss die CSU tatsächlich noch ein bisschen liefern. Was ganz interessant ist, auch ein kleines Detail in dieser Frage, man geht so ein bisschen weg vom Konservatismus, ist auch die Asylfrage, dass man jetzt in der CSU oder in der bayerischen Staatsregierung vor einigen Tagen gesagt hat, ja, wir lockern ein bisschen diesen sehr restriktiven Umgang mit Arbeitserlaubnissen für Geflüchtete. Man möchte gut integrieren Flüchtlingen nicht mehr den Weg versperren, auch eine Arbeitserlaubnis zu machen. Also sprich diese 3+2-Regelung, die in anderen Bundesländern ja schon längst gang und gäbe ist, auch mal in Bayern konsequenter umsetzen. Das sind so kleine Zeichen, die vielleicht ja sozusagen zu so einer Art kleinen Konvergenzbewegung zusammen mit der natürlich etwas progressiveren Union führen könnte.
Nochmal zurück zum Aschermittwoch.
Wir schreiben uns hier kleine Zettelchen immer und schreiben immer.
Genau,
unbedingt ansprechen, nochmal zurück zum Aschermittwoch.
Mir fällt auf, wie allein hier in den letzten Minuten bei uns die großen Themen und Fragen über den Tisch fliegen. Asyl und Migration, Klima, Bienen, Volksbegehren, Asyl. Sind das denn eigentlich Themen gewesen? Ihr habt ja alle, jeder von uns hat ja eine Rede gestern gesehen. Ich habe mir die von Annalena Baerbock angehört in Bayern zum politischen Aschermittwoch. Das war im Wesentlichen eine Europawahlkampfrede, hatte aber wenig mit der Tradition des politischen Aschermittwochs zu tun. Für mich stellt sich die Frage, sind denn diese großen Fragen eigentlich verhandelt worden in dem Reden gestern am Mittwoch?
Also bei Kramp-Karrenbauer habe auch ich jetzt nach dem, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, nur über den ersten Teil ihrer Rede berichtet. Das waren 15 Minuten. Danach war das eine politische Rede über alle Themen, wo man die ganzen Profilierungen der CDU, so wie du sie auch geschildert oder wie wir sie jetzt geschildert haben, wo die da nochmal nachvollzogen wurden. Also schneller abschieben, straffällige Asylbewerber schneller abschieben, diese ganzen Topboy wurden da aufgerufen und...
War das bissig? War das unterhaltsam? Hat das Spaß gemacht, die hat, zuzuhören?
Die hat jedenfalls den Saal da mitgerissen. Ich glaube, das war aber alles dominiert von diesem ersten Teil. Und dann sehen wir natürlich, dass sich die Parteien jetzt alle auf eine, so wie ich das wahrnehme, auf einen Wahlkampf einlassen oder einen Wahlkampf führen, der ein sehr klares Europabekenntnis ist. Denn da ist jetzt die klare Polarisierung zur AfD da. Da werden wir auch noch sehen, wie die Union da weitergetrieben wird durch Orban. Ich würde mal vorher sagen, die machen den Schnitt noch zu Orban, weil das zu sehr ein Mühlstein um den Hals von Manfred Weber wird. Und wenn man die Rede von Manfred Weber, ich habe sie, wie gesagt, auf dem Weg nach Demmin angehört, Tobi, das war ja jedenfalls, wenn man das vergleicht mit dem letzten Europawahlkampf, wo die CSU da hin und her geeiert ist zwischen Gauweiler und Weber und versucht hat, alles zu vereinen, von Europakritik bis zu Pro-Europa, ist das ja eine enorme Kampfkurve, die dir da geflogen sind.
Aber ich würde dann doch noch mal gerne in die Schlussrunde die Frage reinwerfen. Ist dieser politische Aschermittwoch, Stefan, du hast dich ein bisschen auch mit der Geschichte dieser Institution beschäftigt, ist das vielleicht etwas, was sich langsam auslebt, was überholt ist?
Tja, die füllen irgendwie immer noch die Säle, Tobi. Ich glaube, in Passau sind da so irgendwas 3.000 oder 5.000 Leute, die dahin.
3.000, gefühlt 10.000 natürlich nach
CSU-Rechnung. Aus ganz Deutschland, CSU-Fanverbände kommen da angereist, in Demmin auch. Das ist ein Teil unserer politischen Kultur, wobei es immer noch bemerkenswert ist, Tobi, du hast das ja gesagt, die Tradition geht zurück auf das Revolutionsjahr 1819, auf dem Viehmarkt von Vilshofen. 1919, der Bezirksbienenzüchterverein, das waren die Versammlungen, das waren die Anfänge des politischen Aschermittwoch, wo dann natürlich gegen die Mächtigen in München gewettert wurde. Das ist der Anfang. Also die Bauern, die Bienenzüchter treffen sich da und halten ihre Kampfreden gegen die Mächtigen. Und die CSU hat das dann im Grunde in ihrer Geschichte mit von Strauß dann bis zu Seehofer immer genutzt, um sich im Grunde in so einer Doppelrolle zu inszenieren. Einerseits zwar die Mächtigen in München, aber dann sozusagen, das war ständig das Ding, das Poltern gegen die in Bonn oder jetzt in Berlin. Also man geht sozusagen da aus der Rolle der Regierenden raus und macht sich da gemein mit einem Volk gegen die in Berlin, gegen die in Brüssel
früher. Und die Berliner fahren jetzt inzwischen nach Bayern, um dort ihre Aschermittwochsreden zu halten.
Genau. Tobi, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen. Ich habe nur gelesen, auf der Seite der CSU, dann wurden nachts um 3 und 4 Uhr die Busse hingekarrt. Vielleicht kannst du noch mal zum Schluss kurz beschreiben. Das ist ja schon ein großes Happening für die CSU, ne?
Das ist ein irres Happening und zwar nicht nur für die CSU und die Hardcore-Leute, die da natürlich einen viel kürzeren Hinweg haben. Also das sind dann so 1 bis 2 Stunden. Das reicht dann, wenn man sozusagen um 6 oder um 7 losfährt mit den Bussen. Da kommen dann Ortsverbände. Natürlich, das ist der Hardcore-Fanclub. Aber andere Hardcore-Fanclubs, wie gerade Stefan Detjen auch schon erwähnt hat, die gibt es auch. Also ich habe mit einer Frau aus Rottenburg an der Wümme geredet. Das ist zwischen Bremen und Hamburg. Die kommt seit sage und schreibe 43 Jahren auf diesen Aschermittwoch. Angefangen bei Strauß. Und natürlich muss sich jeder und jede, die auf dieses Podium steigt, immer mit dem Allerheiligsten aller CSU-Chefs messen lassen. Und das ist natürlich auch eine hohe Messlatte, weil damals war es natürlich ein Riesengepolter von enormer Tragweite. Und ich glaube aber, gerade bei diesem Vergleich, da kann man auch sehen, wie sich der Aschermittwoch ändert. Bei der CSU hat man dieses Mal tatsächlich gesehen, sie meinen es tatsächlich ernst, auch mit dem Bekenntnis Ja zu Berlin, sogar zu Andrea Nahles, wenn man Markus Söder da genauer zugehört hat. Also er hat nur Kevin Kühner so ein bisschen gedisst, aber Andrea Nahles hat da sein Vertrauen ausgesprochen. Ein klares Ja zu Brüssel. Und wenn man die anderen Aschermittwoche in Bayern zumindest angeschaut hat, dann hat man ja gesehen, da wird nicht nur gepoltert, sondern bei der SPD und bei den Grünen 3 Frauen jeweils. Da wird durchaus auch mal ein hintersinniger Witz gemacht. Da geht es dann durchaus auch mal ein bisschen ruhiger zu. Katharina Barley war ja relativ sachlich und eigentlich auch eher sehr engagiert, auch nochmal in ihrer Kritik an Annegret Kramp-Karrenbauer, fast so ein bisschen Spaßbremse. Also ich glaube schon, dass sich diese Veranstaltung in vielen Milieus, glaube ich, so langsam ausgelaufen hat. Also so das richtige ja, das richtige Volksvergnügen ist allenfalls noch bei der CSU zu erleben. Und auch da ist es ja ein Riesenproblem, dass da überhaupt keine Frau zum Beispiel auf dem Podium als eine Hauptrednerin steht.
Schönes das 2019.
Schlusswort hätte ich jetzt fast gesagt.
Auch unsere jetzigen Volontäre werden noch über Aschermittwochsveranstaltungen berichten.
Wahrscheinlich, ja.
Also Tobi,
nicht kaputt zu kriegen.
Ich habe mir notiert, ruhig, sachlich, hintersinnig, Spaßbremse. Das waren noch die Stichworte, die dir zu den weiblichen Rednerinnen beim politischen Aschermittwoch einfielen. Das werden wir bei nächster...
Ja, aber die haben es ernst gemeint. Und denen würde eben so ein Fauxpas wie Frau Kramp-Karrenbauer möglicherweise nicht passieren.
Also ich würde einfach vorschlagen, eines der Themen für unseren nächsten Podcast, nochmal die Frauen und der Humor, natürlich dann auch nach dem Internationalen Frauentag, der morgen beginnt, den können wir jetzt heute nicht mehr thematisieren. Wir freuen uns aber wie immer über Kritik, auch über Lob natürlich, per E-Mail an politikpodcast@deutschlandfunk.de und verabschieden uns für heute. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.